Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den 14. Februar 2026 und es fühlt sich wirklich an, als stünden wir mitten in einem Wendepunkt.
Absolut.
Eine Technologie, die vor ganz kurzem noch wie Science Fiction klang, ist jetzt einfach Realität. Eine, die unseren Arbeitsalltag, unsere Hoffnungen und, ja, auch unsere Ängste fundamental prägt.
Ein E-Book von Lars Hartwig.
Navigationshilfe durch die KI-Revolution. Und der Untertitel, der sagt eigentlich schon alles. Arbeitslos durch KI, von der Sorge zur Selbstwirksamkeit im Zeitalter der Automatisierung.
Ganz genau. Unsere Mission für heute ist, dass wir uns gemeinsam mal die zentralen Thesen und Denkanstöße aus diesem Buch herausarbeiten. Also es geht darum, die Landkarte zu verstehen, die der Autor da für die nächsten Jahre zeichnet.
Eine Zeit, die er als einen perfekten Sturm beschreibt.
Ja, und der fängt ja quasi jetzt gerade erst an.
Stimmt. Das Buch steigt auch direkt mit einem Paukenschlag ein, der sich auf ein Ereignis von vor, was waren es, ein paar Tagen bezieht.
Mhm.
Es beschreibt den 5. Februar 2026 als einen echten Schlüsselmoment, an dem fast zeitgleich GPT 5.3 und Claude Opus 4.6 vorgestellt wurden.
Okay. Und der entscheidende Punkt hier ist, das sind Systeme, die nicht mehr nur assistieren, sondern die handeln autonom. Okay, das müssen wir mal kurz auseinandernehmen. Autonom handeln. Was heißt das konkret? Bisher hat uns KI ja eher, also Vorschläge gemacht.
Genau. Bisher war das Assistenz. Du bittest die KI, eine E-Mail zu entwerfen und du drückst dann am Ende auf Senden.
Richtig. Autonom handeln bedeutet in diesem neuen Kontext, du gibst der KI nur noch das Ziel. Sagen wir, erstelle den Quartalsbericht für Projekt X. Und dann?
Und das System durchsucht dann selbstständig die relevanten Datenbanken, analysiert die Zahlen, schreibt den kompletten Bericht, erstellt die Grafiken dazu und verschickt ihn an den richtigen Verteiler.
Wow.
Ohne dass du nochmal drauf gucke.
Ohne dass du auch nur einmal dazwischen eingreifen musst. Das ist ein Quantensprung.
Krass. Und was ich an dem Buchansatz so faszinierend finde, ist, dass er diesen technologischen Sprung gar nicht isoliert betrachtet.
Mhm.
Er verbindet ihn mit kulturellen Zyklen, sogar mit astrologischen Mustern wie dem chinesischen Feuer-Pferd-Jahr oder dieser Saturn-Neptun-Konjunktion, die ja beide für radikale Umbrüche stehen.
Das ist der Kern. Es wird argumentiert, dass hier nicht nur Technik auf uns zurollt, sondern eine tiefgreifende gesellschaftliche Transformation auf allen Ebenen. Und dass all diese Kräfte genau jetzt 2026 zusammenkommen und sich halt gegenseitig verstärken. Eben dieser perfekte Sturm.
Genau.
Okay, lass uns das mal auspacken. Das Buch belässt es ja nicht bei der Beschreibung der Gegenwart, sondern es wagt im vierten Teil einen sehr, sehr konkreten Ausblick. Es skizziert drei plausible Szenarien für das Jahrzehnt von 2030 bis 2040.
Und das ist der Teil, der uns heute am meisten interessiert, weil er die Zukunft so unglaublich greifbar macht.
Absolut. Das erste Szenario, das ist das optimistischste, fast schon utopische. Es trägt den Titel Die neue Renaissance.
Mhm. Stellen wir uns das mal vor, wie es das Buch beschreibt. Im Jahr 2035. Deine Großmutter ist dank einer KI-entwickelten Gentherapie von Parkinson geheilt. Wow.
Energie ist durch Fusionsreaktoren, also saubere Kernfusion, quasi unbegrenzt und kostenlos verfügbar. Und du?
Ja.
Du hast deinen Job vielleicht freiwillig aufgegeben, um ein Buch zu schreiben oder ein soziales Projekt zu starten. Finanziert wird das Ganze durch ein universelles Grundeinkommen von 2.500 Euro.
Arbeit wird also optional.
Genau. Kreativität und Gemeinschaft blühen auf.
Was hier faszinierend ist, ist das Fundament dieses Szenarios. Es ist eben keine technologische Zwangsläufigkeit, sondern es basiert auf einer bewussten gesellschaftlichen Entscheidung.
Okay. Die These ist, die enormen Produktivitätsgewinne, die durch eine künstliche allgemeine Intelligenz, also eine AGI, entstehen, die werden durch kluge Steuermodelle auf KI-Gewinne abgeschöpft und an die Gesellschaft umverteilt. Also es ist kein Selbstläufer.
Nein, es wird sehr stark betont, dass diese Utopie kein Selbstläufer ist, sondern das Ergebnis von mutigen politischen Weichenstellungen, die zwischen jetzt, also 2026 und 2030 getroffen werden müssen.
Das klingt natürlich fantastisch, fast schon zu gut, um wahr zu sein. Ich nehme an, der Autor hat auch eine Version parat, die etwas bodenständiger ist.
Absolut. Das ist sein zweites Szenario, genannt die holprige Transition. Und du hast recht, das fühlt sich für viele wahrscheinlich deutlich näher an der heutigen Realität an. Ja, Bei diesem Szenario musste ich unwillkürlich nicken. Es fühlt sich einfach so plausibel an.
Erzähl mal.
Wieder im Jahr 2035. Wie sieht da unser Leben aus? Also AGI ist da, keine Frage, aber die Früchte dieses Fortschritts sind extrem ungleich verteilt. Du hast deinen Job vielleicht schon zweimal gewechselt, arbeitest jetzt 20 Stunden pro Woche als KI-Supervisor, ein Job, den es vor ein paar Jahren noch gar nicht gab.
Okay.
Das Grundeinkommen in Deutschland wurde zwar eingeführt, liegt aber bei nur 900 Euro und reicht gerade so für das Nötigste.
Es gibt eine permanente Unsicherheit. Das Buch beschreibt hier ja die Gefahr einer neuen Klassenspaltung. Der Stanford-Ökonom Eric Brynjolfsson wird mit dem Begriff Great Divergence zitiert.
Die große Spaltung.
Genau.
Genau das ist es. Es wird eine Gesellschaft skizziert, in der vielleicht 20% der Menschen die AGI-Tools meisterhaft nutzen und damit Rekordgewinne und enorme Produktivität erzielen.
Und die anderen 80%?
Der große Rest, die 80%, kämpft mit ständigen Umschulungen, um irgendwie relevant zu bleiben. Das Buch macht hier sehr deutlich, wie brutal schnell Fähigkeiten veralten können.
Gibt es da ein Beispiel? Ja, ein sehr prägnantes. Jemand macht einen 6-monatigen teuren Umschulungskurs zum Data Analyst, nur um bei Abschluss festzustellen, dass GPT-7 diese Aufgaben inzwischen komplett automatisiert hat. Oh nein.
Der Kurs war umsonst.
Völlig umsonst. Eine neue Klassenspaltung also. Das ist heftig. Man hat auf der einen Seite die KI meisterhaft bedienen und auf der anderen Seite alle anderen, die den Anschluss verlieren. Und dieser Graben wird immer breiter. Puh, ein düsterer Gedanke. Aber es geht im Buch ja anscheinend noch schlimmer.
Ja, das dritte und düsterste Szenario nennt sich die Fragmentierung.
Okay, malen wir auch dieses Bild für das Jahr 2035. Du hast seit 3 Jahren keinen festen Job mehr.
Mhm.
Ein Grundeinkommen wurde nie eingeführt, weil der politische Wille einfach fehlte. Du lebst von digitalen Gelegenheitsjobs, Microtasks, die von den großen KI-Konzernen diktiert und miserabel bezahlt werden.
Und die Stadt ist zweigeteilt.
Genau, auf der einen Seite bewachte Wohnanlagen für die KI-Elite, auf der anderen Seite verarmte Viertel mit hoher Arbeitslosigkeit und ja, sozialen Unruhen. Dieses Szenario wird auf ein zentrales Problem zurückgeführt. Die technologische Entwicklung überholt die soziale und politische Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft um ein Vielfaches. Goldman Sachs wird mit einer Prognose zitiert, die schon für 2028 von 300 Millionen obsoleten Jobs weltweit ausgeht. 300 Millionen.
Ja, aber die politischen Systeme sind einfach zu träge, um rechtzeitig soziale Auffangnetze zu schaffen. Das Resultat ist, was der Ökonom Yannis Varoufakis als Technofeudalismus bezeichnet.
Technofeudalismus, das ist ein starkes Bild. Im Grunde also eine Rückkehr ins Mittelalter, nur dass die Grundbesitzer nicht mehr Adelige sind, sondern?
Sondern die 5 Tech-Konzerne, die laut Quelle 90% der AGI-Systeme kontrollieren.
Und wir sind die digitalen Leibeigenen, die auf ihrem Land arbeiten müssen, zu ihren Bedingungen.
Genau diese Analogie wird entworfen. Eine extreme Konzentration von Macht und Reichtum, die Demokratien untergräbt und die Gesellschaft spaltet. Was mir auffällt, wenn wir diese 3 Szenarien so nebeneinander legen, in allen 3 ist die Super-KI, die AGI, eine gesetzte Tatsache. Der einzige Unterschied ist, wie wir als Gesellschaft die Gewinne verteilen.
Ja.
Das scheint also der Dreh- und Angelpunkt zu sein, auf den der Autor hinaus will, oder?
Das ist der absolute Kernpunkt. Die Technologie selbst ist neutral. Ob sie zu einer Renaissance, einem holprigen Übergang oder zum Technofeudalismus führt, ist eine Frage der Gestaltung, der Regeln, der politischen Entscheidungen, die wir in den nächsten 4 bis 5 Jahren treffen. Okay, diese 3 Zukunftsbilder sind ziemlich intensiv, also von der Utopie bis zur Dystopie. Man fühlt sich da schnell als Passagier, der dem einfach ausgeliefert ist. Aber der Autor will dich ja explizit vom Rücksitz ans Steuer holen.
Genau.
Der Untertitel lautet ja von der Sorge zur Selbstwirksamkeit. Wie genau soll das funktionieren? Das ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt des Buches. Es malt diese Szenarien nicht, um Angst zu machen, sondern um zu sagen, sieh her, das könnte passieren. Aber hier ist der Werkzeugkasten, um dich darauf vorzubereiten und deinen eigenen Weg zu gestalten. Aha, das Buch hat dafür eine klare Struktur. Erstens, verstehen, was wir gerade getan haben. Zweitens, überleben, also die unmittelbare Reaktion auf den Wandel. Und drittens, gedeihen, also wie man in dieser neuen Welt nicht nur überlebt, sondern aufblüht. Und das ist nicht nur theoretisch, oder? Ich habe gesehen, es gibt sehr konkrete Handlungsanweisungen.
Ja, das ist kein reines Theoriemonster. Ein ganzes Kapitel ist zum Beispiel als Erste-Hilfe-Plan für die ersten 90 Tage nach einem Jobverlust aufgebaut. Das ist extrem praxisorientiert.
Okay.
Es geht darum, emotionale, finanzielle und psychologische Stabilität wiederzugewinnen in einer Situation, die laut Prognosen Millionen von Menschen in den nächsten Jahren erleben werden.
Das hat mich wirklich aufhorchen lassen. Das ist so wichtig. Ich glaube, jeder kennt jemanden, der nach einem Jobverlust erstmal in ein tiefes Loch gefallen ist. Dieser Plan gibt eine konkrete Struktur, wenn das eigene Leben gefühlt auseinanderfällt. Das ist mehr als nur ein Karrieretipp, das ist ja psychologische Erste Hilfe.
Absolut. Und dieser praktische Ansatz zieht sich durch. Besonders beim Thema Bildung.
Oh ja, der Teil hat es in sich. Da gibt es diese provokante These, dass unsere Schulen Kinder auf eine Welt vorbereiten, die um 1950 endete.
Mhm. Statt Fakten auswendig zu lernen, eine Fähigkeit, in der uns jede KI jetzt schon um Längen schlägt, müssten wir sogenannte Meta-Skills in den Mittelpunkt stellen. Kritisches Denken, Kreativität, emotionale Intelligenz, Empathie. Also all das, was uns menschlich macht.
Genau.
Und dieser Gedanke wird auf die Arbeitswelt der Erwachsenen übertragen. Es wird das Konzept einer Portfolio-Identität vorgestellt.
Portfolio-Identität, was ist das?
Die Idee ist, dass du dich nicht mehr über deinen Jobtitel definierst. Du bist nicht mehr Anwalt oder Ingenieurin. Stattdessen hast du ein Portfolio an Fähigkeiten. Zum Beispiel juristische Expertise kombiniert mit KI-Prompting-Kenntnissen und Datenanalyse.
Das ist ja eine radikale Abkehr von der klassischen deutschen Vorstellung, dass man einen Beruf lernt und den dann bis zur Rente ausübt. Der Autor sagt also quasi, vergiss deinen Berufstitel, denk in Skills.
Exakt.
Das ist psychologisch eine riesige Umstellung.
Eine gewaltige Umstellung. Und sie wird untermauert durch die Idee des lebenslangen Lernens durch sogenannte Micro-Credentials.
Aha, also keine langen Studiengänge mehr?
Genau, sondern kurze, zertifizierte Online-Kurse, die ganz spezifische, aktuelle Fähigkeiten nachweisen. Und das ist auch nötig, denn eine der radikalsten Aussagen im Buch ist, die Halbwertszeit von beruflichen Fähigkeiten liegt heute bei unter 3 Jahren. Unter 3 Jahren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Das heißt, die Hälfte dessen, was du heute beruflich kannst, ist in 3 Jahren veraltet. Das bedeutet, du bist nie wieder fertig mit dem Lernen. Es wird zu einem permanenten Prozess. Und das Buch endet ja nicht bei diesen Warnungen oder Konzepten, sondern wird am Ende nochmal richtig konkret. Es gibt eine Art persönliche Roadmap. Genau. Kapitel 16 ist im Grunde ein Aufruf zum Handeln mit konkreten Schritten. Was dich aber wahrscheinlich am meisten neugierig macht, ist die 30-Tage-Challenge. Finde deine Post-Work-Identität. Ja, der Titel alleine schon Gold. Post-Work-Identität. Das klingt so riesig und fast schon furchteinflößend. Was steckt dahinter?
Der Ansatz hier ist fundamental. Es geht eben nicht um die Frage, wie finde ich schnell den nächsten Job?
Sondern?
Es geht um die viel tiefere Frage, wer bist du, wenn Arbeit optional wird? Oder wenn dein Berufsbild einfach verschwindet? Was gibt deinem Leben dann Sinn und Struktur?
Okay.
Und die Challenge führt dich durch 4 Wochen der Selbstreflexion, des Experimentierens mit neuen Hobbys und Fähigkeiten und des Aufbaus von Gemeinschaft. Das Ziel ist nicht, einen neuen Job zu finden.
Sondern eine Identität zu entwickeln, die unabhängig vom Berufstitel trägt und resilient ist.
Ganz genau.
Das ist wirklich der perfekte Teaser. Man will sofort wissen, wie diese Übungen und Reflexionsfragen aussehen. Es klingt, als wäre dieses Buch wirklich eine Art Werkzeugkasten, um sich mental, emotional und praktisch auf eine völlig neue Welt vorzubereiten.
Ich denke, das fasst es gut zusammen. Es ist weit mehr als eine reine Analyse der technologischen Entwicklung. Es ist eine Einladung, die Zukunft nicht als unvermeidliches Schicksal zu betrachten, das über uns hereinbricht.
Sondern als einen gestaltbaren Raum.
Genau. Und der entscheidende Punkt, der immer wieder gemacht wird, ist, welches dieser 3 Szenarien, die strahlende Renaissance, der holprige Übergang oder die düstere Fragmentierung zur Realität wird, das hängt von den Entscheidungen ab, die wir genau jetzt treffen. Als Einzelne, für unser eigenes Leben, aber eben auch als Gesellschaft.
Ja. Es geht um die bewusste Entscheidung, die Früchte der Automatisierung gerecht zu verteilen oder es eben nicht zu tun. Ganz genau. Und um diesen Gedanken zu verankern, endet das Buch mit einer faszinierenden Übung. Dem Brief an mein zukünftiges Ich im Jahr 2040.
Das inspiriert uns zu unserer letzten Frage für dich.
Wenn du heute einen Brief an dein zukünftiges Ich im Jahr 2036 schreiben würdest, also in 10 Jahren, welche eine Entscheidung, die du vielleicht diese Woche triffst, basierend auf dem, was du heute gehört hast, würdest du darin hervorheben wollen? Was ist der erste kleine winzige Schritt, um vom Zuschauer zum Gestalter deiner eigenen Zukunft in diesem perfekten Sturm zu werden?